DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Herzlich willkommen zur Folge 162 von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Friedemann Auer, Geschäftsleitung Bereich Architektenberatung und Export bei Roma in Burgau.
Hallo Michael, schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg gefunden hast und überhaupt gefunden hast nach Burgau.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja heute schon eine kleine Werksbesichtigung gemacht, bin schon extrem beeindruckt. Mal gucken, wie wir das jetzt noch irgendwie auf der Tonspur rüberbringen. Wir sind zu Gast. Der zweite Teil sitzt mir gegenüber, ist Professor Dr. Timo Schmidt. Er lehrt an der Technischen Hochschule in Augsburg im Bereich Architektur und Bauwesen am Lehrstuhl Energieeffizientes Bauen. Darüber hinaus ist er im wissenschaftlichen Beirat der Werner Sobeck AG.
Hallo Michael, hallo Friedemann, danke für die Einladung.
Und wir hatten ja gestern Abend schon das Vergnügen miteinander, mal gucken, ob wir den Spaß, den wir gestern Abend schon hatten, jetzt auch irgendwie rüberbringen. Also ich fand es sehr angenehm und ich fand auch bisher den Tag sehr angenehm. Jetzt habe ich mich noch gar nicht vorgestellt, für diejenigen, die jetzt auch zuhören. Mein Name ist Michael Schuster, ich bin aus der Redaktion der DBZ. Vielleicht zum Anfang ein paar Sätze zu Roma, falls es Menschen gibt, die Roma noch nicht kennen. Das Unternehmen wurde 1980 im bayerischen Kleinkötz gegründet und der Hauptsitz ist jetzt, wo wir uns befinden, hier am Standort in Burgau, in Bayerisch-Schwaben. Und was ich sehr beeindruckend finde und was ich jetzt bestätigen kann, weil ich habe es gerade live gesehen, ist halt wirklich, alle Produkte werden made in Germany gefertigt. Ich gucke dich jetzt mal an, Friedemann, ihr fertigt, produziert und vertreibt, wenn ich jetzt irgendeinen Quatsch sage, sag's bitte sofort, Rollladen, Raffstorn, Textilscreens. Ist genau so, ja. Also ich habe da ja heute schon ein bisschen was von der Fertigung gesehen. Ist es wirklich so, was mir aufgefallen ist, mir fallen immer, ich achte so auf diese zwischenmenschlichen Dinge, die hast du vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber das finde ich für die Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant. Hier scheint ein extrem gutes Betriebsklima zu sein, weil du hast gefühlt jeden Menschen gegrüßt und jeder hat auch zurückgegrüßt. Das merkt man irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch so wirklich wahrnimmst, aber mir ist das, ich weiß nicht, Timo, wie empfindest du, ich finde es immer schön, wenn du hinkommst, du kennst die Firma in dem Falle, ich war noch nicht hier und dann erlebst du das so, das finde ich immer herrlich.
Ja, ich durfte schon zweimal hier sein, auch mit den Studierenden von der Hochschule in Augsburg und es war immer total herzlich und ja,
genau.
Er war total angenehm.
Ja, das ging mir nämlich heute genauso. Aber bevor wir jetzt hier, wir haben ja noch ein bisschen was Inhaltliches. Ich wollte ein bisschen was sagen zu dem Thema, worum wir uns heute hier kümmern. Und wir sind gerade in dem Bereich, wo wir ja Hitzereignisse hatten in den letzten Wochen. Und jetzt ist die Sonne ja nicht nur in dem Falle Fluch, weil es uns allen zu heiß wurde, sondern sie kann ja auch ein Segen sein. Und da habe ich mal so ein paar Sachen mir rausgesucht, sowohl aus der Rubrik Fluch als auch aus der Rubrik Segen, so als Einleitung. Und was ich ganz interessant fand, ist ein Ausspruch, den ich mal gelesen habe, und zwar in allen, das muss ich jetzt gerade mal vorlesen, in allen Öl-, Kohle- und Erdgasvorräten weltweit steckt so viel Energie, wie die Sonne in 50 Tagen zur Erde schickt. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, ich finde das eigentlich, das ist der pure Wahnsinn. Im Gespräch mit Henry Ford und Harvey Firestone verkündete vor circa 100 Jahren Thomas Edison: Ich habe mein Geld auf Sonne und Solarenergie gesetzt. Was für eine Energiequelle. Und dann hat er damals was gesagt, was ich finde, dieses Zitat ist um die 100 Jahre alt, aber aktueller könnte es fast nicht sein. Ich hoffe, wir müssen nicht warten, bis Öl und Kohle ausgehen, bevor wir sie anzapfen. Ja, was ich auch ganz interessant finde, wir reden immer über das Thema Klimaerwärmung. Klimaforscher haben jetzt halt rausgefunden, ja, wann, wo, welches Gradziel gerissen wurde. Wir reden alle immer drüber, von diesem 1,5 Grad Ziel. Ich habe auch da mal nachgeschaut, 1980 hatten wir eine Erwärmung von 0,5 Grad. Im Mittel muss man immer sagen, wir hatten vor 2 Jahren die 1,5 das erste Mal tatsächlich gerissen und Prognosen sagen, dass wir 2031 am 2-Grad-Ziel sind. Jetzt hatte ich das Glück und durfte Anfang des Jahres einen Meteorologen, den Carsten Schwanke, moderieren und ich fand das auch sehr interessant, weil er sagte, hör mal, dieses 1,5-Grad-Ziel, das bezieht sich auf ganz Deutschland. Das ist an der Ostsee und der Nordsee genauso wie auf der Zugspitze. Wenn wir uns mal die Städte angucken, dann sieht es ganz anders aus. Also da gibt es Entwicklungen in den letzten 60 Jahren. Berlin plus 4 Grad, Münster, was ich persönlich als einen wunderschönen Ort empfinde, wunderschöne Stadt, plus 6,5 Grad. Also von diesen 1,5, das ist ja so ein Stück weit die halbe Wahrheit. Naja, wir hatten Ende des Ende Juni war es, wo in Deutschland die Rekorde, glaube ich, innerhalb von 3 Tagen, was die Höchsttemperaturen betraf, irgendwie nacheinander gerissen wurden. Und das ist halt ein Thema, wenn wir jetzt schon bei Roma sind und dich als absoluten Fachmann da haben. Das ist ein Thema, da möchte ich mit euch ganz gerne drüber sprechen. Und deswegen, Timo, mich würde mal interessieren, du hast doch von deinem Lehrstuhl gesprochen, du hast da extrem viel Expertise, habe ich gestern Abend auch mitbekommen. Was meinst du, was ist deine Meinung? Wie beeinflusst Hitzearchitektur Städte und Gebäude? Und wie kann Architektur diese Hitzeeffekte mildern, beeinflussen, verbessern?
Ja, im Prinzip müssen wir, woher kommt die Hitze? Das müssen wir eigentlich erstmal sozusagen analytisch eingehen. Wir sprechen da vom sogenannten Urban Heat Island Effekt. Das ist ja, wenn die Sonne sozusagen auf die städtischen Oberflächen trifft. Das heißt, wir haben da Asphalt, wir haben Beton, wir haben Ziegel. Die absorbieren die Wärme und die geben sie zeitversetzt ab. Und dadurch haben wir wahnsinnig hohe interne Wärmequellen. Und die werden prinzipiell, was hier zukommt, ist Automobilverkehr. Wir haben Klimaanlagen, die sozusagen die Städte zusätzlich aufhitzen. Und wenn uns dann sozusagen eine Belüftung der Städte fehlt, wenn wir die notwendige Zirkulation nicht haben, wenn wir nicht genügend Stadtgrün haben, die unsere Städte wieder runterkühlen, dann führt es eben zu diesen Folgen, die wir Ende Juni gespürt haben, die eigentlich unerträglich sind. Und können wir was dagegen machen als Architekten, als Städtebauer? Ja, natürlich, das sind alles sozusagen menschengemachte Probleme, die wir da haben. Das heißt, mit unserem Städtebau angefangen, können wir loslegen, wir können den Städtebau anders gestalten und wir kennen das ja auch historisch. Das geht bei den Römern los, wie sie ihre Städte schachbrettartig angelegt haben. Das geht über, eigentlich über die ganze Geschichte durch, dass wir unsere Städte belüften müssen und das haben wir teilweise einfach nicht mehr vorhanden. Also da kann man ganz viel machen. Wir können viel, viel urbanes Grün zurückbekommen. Das ist vielleicht auch teuer zu bewirtschaften für die Stadt, aber das hilft natürlich unglaublich. Das geht auf unsere Infrastruktur. Das heißt, eine Straße mit viel Asphalt, die absorbiert, mit vielem parkenden Verkehr, ne? Mit Autos, die meistens dunkel sind, versus vielleicht einer Straßenbahn, die auf einem Gleisbett begrünt fährt, ne? Wo man dann sozusagen 2 Metallstränge auf einer Blumenwiese haben. Mhm. Da muss man sich überlegen, was man da baut. Das geht in unsere eigenen Gärten. Sind die sozusagen Kühlinseln, weil sie viel Vegetation haben? Oder sind das sozusagen zusätzliche Wärmequellen, die wir schaffen? Und dann das Spannende, und das ist jetzt das, was ich auch als Architekt erzählen würde, ist eigentlich unsere eigenen Gebäude. Wir rauben sozusagen mit dem Gebäude Vegetationsfläche. Wir können das spiegeln 1:1 auf die Dachfläche hoch. Und dann reicht es aber eben nicht aus, wenn wir da so ein bisschen extensive Begrünung haben, die in der Flächenkonkurrenz steht, zu Solaranlagen, zu Dachterrassen, zu Oberlichtern. Das ist viel zu wenig Fläche, um sozusagen das rückzuspielen. Und das eigentliche Problem sind eben unsere Fassaden. Die Fassaden sind ein Vielfaches mehr an Flächen, die prinzipiell dazukommen, die absorbieren, die sozusagen die Städte weiter aufheizen. Und da müssen wir einfach eine klimapositive Fassade entwickeln und hinbekommen, die sozusagen unsere Gebäude zu einem klimapositiven Effekt bringt und eben nicht einen weiteren Energieeintrag hat. Und es war übrigens auch jetzt in Augsburg vor 2 Jahren unser Kongressthema, was wir gemacht haben, wie eine klimapositive Fassade gebaut werden kann, wo wir etliche Experten dazu auch eingeladen haben.
Friedemann, ich hatte eben schon über Carsten Schwanke gesprochen. Der hat dann auch unter anderem prognostiziert, dass wir im Jahr 2050, das ist ja, wenn man so will, klar, es ist noch ein bisschen weg, aber eigentlich näher, als wir glauben, dass es dann keine Seltenheit sein wird, dass wir in Deutschland 45 Grad im Schatten haben im Sommer. Wir haben ja jetzt schon unter 41 Komma irgendwie gelitten. Jetzt kommt da nochmal ordentlich was drauf. Wie ist es letztendlich oder wie kannst du dir das aus eurer Perspektive vorstellen? Oder was kann Roma dazu beitragen, Gebäude, ich nenne es immer klimafit zu machen?
Also wir können natürlich mit dem außenliegenden Sonnenschutz unterstützen. Ja, und da schon viel dazu beitragen, dass die Gebäude überhaupt gar nicht sich so stark aufheizen. Das muss immer der erste Schritt sein. Wir gehen ja schon immer an die Fassade ran, um an der Fassade eben zum einen die Wärme zu speichern oder die Wärme abzuhalten. Und das darf natürlich am Fenster nicht aufhören. Da muss dann eben der Sonnenschutz intelligent gesteuert im richtigen Moment den solaren Eintrag reduzieren. Und dazu können wir beitragen.
Okay. Ich bleib noch mal ein bisschen bei unserem Thema. Nächste Frage, die mich interessieren würde, und zwar die Ergebnisse der ansteigenden Raumtemperaturen durch den Klimawandel haben letztendlich auch Auswirkungen auf das Bauwesen und die Herausforderungen, die steigenden Außentemperaturen und Hitzewellen mit sich bringen. Die sind halt extrem hoch. Timo, noch eine Frage an dich. Also passive Maßnahmen werden ja hierbei auch zukünftig einen wichtigen Einfluss auf die Bauklimatik der Gebäude haben. Ist es aus deiner Sicht eine Lösung, häufiger quasi Lochfassaden zu verwenden oder Fensterbänder einzusetzen anstelle eine Vollverglasung. Also das heißt, ich habe dann einen grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil, der niedriger ist, oder ist das eigentlich gar nicht die Lösung?
Naja, wenn wir, sagen wir, unsere Innenräume anschauen und wie die aufheizen, ist es bedeutend komplexer als im Außenraum. Im Außenraum sind die Lösungen eigentlich relativ klar. Im Innenraum haben wir einen klassischen Zielkonflikt. Und der klassische Zielkonflikt zwischen dem notwendigen natürlichen Tageslicht und dem sommerlichen Wärmeschutz, den kennen wir eigentlich schon immer, aber der verschärft sich natürlich von Jahr zu Jahr mit den steigenden Temperaturen. Ich glaube aber nicht, dass die Antwort ist, dass wir einfach nur noch die transparenten Anteile und die Flächen reduzieren und sozusagen auf Kosten des Tageslichtes, des Nutzerkomforts, das ja mit dem Tageslicht zusammenhängt, auf Kosten auch der Produktivität und der Gesundheit, weil das Tageslicht für uns sehr, sehr viel bedeutet. Ich glaube nicht, dass es um ein mehr oder weniger transparente Flächenanteile geht, sondern es geht darum, wie wir die transparenten Flächenanteile prinzipiell planen und ausrichten. Und da müssen wir in der Fassadenplanung extrem kreativ werden. Und für mich ist es da ganz wichtig, dass wir sozusagen auch im Innenraum einen Mehrwert erzielen. Außen haben wir gesagt, wir brauchen eine klimapositive Fassade, aber wir brauchen im Innenraum auch einen Mehrwert, der eben nicht Grenzwerte festlegt, so ein Minimum an Tageslicht, und das dreht sich nicht, sondern wir müssen so gesund werden im Prinzip im Innenraum. Das heißt, wir medizinisch betrachtet sprechen wir immer so von der Pathogenese. Das ist, beschreibt die Gesundheit mit der Abwesenheit von Krankheit. Und das kann nicht unser Ziel sein. Wir müssen so, da gibt's ein schönes Wort aus der Medizin, kommen die Salutogenese, wo wir sozusagen sagen, was macht uns wirklich gesund, was ist gesundheitsfördernd? Und das ist halt natürlich auch Tageslicht und Blick. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass wir sozusagen Fenster verkleinern und noch kleine Lochfenster bauen, sondern ich glaube, wir brauchen weiterhin sehr große, transparente Anteile. Und es ist die Frage des Wies, wie wir die konstruieren.
Klimaanlagen kamen irgendwie heute auch schon mal so als Stichwort. Eine Frage nochmal an dich, Friedemann. Wenn ich mir jetzt, ich sag mal, auf der einen Seite habe ich eine Klimaanlage und das jetzt im Widerspruch vielleicht auch zum sommerlichen Wärmeschutz. Wo siehst du denn wichtige Stellschrauben für, du hast eben gerade, Timo, die Gesundheit angesprochen, um ein angenehmes, aber auch ein gesundes Raum, eine gesunde Raumtemperatur herzustellen? Was gibt es da alternativ von euch, von Roma?
Ja, weil im Grunde genommen ist die Klimaanlage aus meiner Sicht die Symptombehandlung. Also die Ursache ist ja der solare Eintrag.
Richtig.
So, und dort muss ich erstmal ansetzen, und damit ist es der außenliegende Sonnenschutz. Und wir haben gerade darüber gesprochen, Licht ist notwendig für die Gesundheit des Menschen, und der Sonnenschutz ist ja variabel einstellbar, lässt Tageslicht zu in den Innenraum und trägt dann eben zu diesem Fall bei und hält eben den solaren Eintrag fern. Und sofern das nicht ausreichend ist, dann kann noch eine Klimaanlage obendrauf, dann macht das vielleicht Sinn. Aber der erste Weg darf auf gar keinen Fall die künstliche Kühlung eines viel zu heißen Raums sein. Ich muss erstmal schauen, dass der Raum eben gar nicht erst zu warm wird.
Ja, total spannend. Also das heißt ja, erstmal gar nichts reinlassen. Dann muss ich das, was dann in sich im Laufe der Zeit aufheizt, auch nicht künstlich irgendwie runterkühlen, weil wir schaffen uns ja eigentlich das nächste Problem dann, ne? Wir haben die Kältemittel, wir haben die Energie, so eine Klimaanlage, die läuft ja auch nicht mit Lust und Leidenschaft, sondern die braucht ja auch ein bisschen elektrische Energie. Da hast du wieder, das sind ja diese ganzen Folgegeschichten. Deswegen fand ich das eben total interessant, als du von den Symptomen quasi gesprochen hast. Timo, du hast eben das Thema Licht angesprochen, auch ein Stück weit. Würde ich ganz gerne sagen, Reflexion versus Absorption. Du hast auch davon gesprochen mit den Oberflächen in den Städten, auch mit den Straßen. Wir haben ja helle Oberflächen erhöhen Albedo, dunkle Innenjalousien verringern Strahlungseinstrahlung. Das sind ja alles ganz einfache Maßnahmen. Hast du noch irgendwie so in deinem Schubladen noch so ein paar einfache Tools, wo du sagst, ist gar nicht so kompliziert?
Ja, ich glaube, manchmal ist es auch nicht unbedingt immer so einfach, die Antwort. Ich glaube, auch bei hellen Oberflächen ist nicht immer die Antwort drauf. Das bringt uns natürlich unglaublich viel. Wenn wir im Außenraum helle Oberflächen haben, helle Fassaden, dann reflektieren die erstmal das einfallende Licht, sorgen nicht für eine zusätzliche Absorption. Das heißt, wir haben nicht eine zusätzliche Aufheizung vom Außenraum. Das ist schon positiv, aber die reflektieren natürlich auch das Tageslicht und diese sommerlichen hohen Intensitäten in den Innenraum rein. Und Friedemann, was du gesagt hast, wir müssen gucken, dass die eben nicht zusätzlich reinkommen. Und da können die hellen Oberflächen im Außenbereich auch mal einen negativen Effekt im Sommer haben. Und der Effekt für mehr Licht im Winter ist natürlich offensichtlich. Also da bringt es uns was, aber da muss man aufpassen. Und die einfachsten Tools, und ich glaube, deswegen, Friedemann, sitzen wir auch bei dir hier bei Roma, ist wirklich erstmal der außenliegende Sonnenschutz und die Wärme draußen halten. Und wenn man so an die Nutzer draußen denkt, um was dreht sich dann bei so extremen Temperaturen, wie wir sie Ende Juni hatten. Das heißt, wir müssen diesen außenliegenden Sonnenschutz auch schon morgens betätigen, wo wir es vielleicht auch noch nicht spüren. Ne? Das heißt, wir müssen ihn runterfahren zu Zeiten, wo wir das thermische Behagen noch okay ist. Weil wenn wir das erst machen, wenn das thermische Behagen sozusagen kippt, dann ist es zu spät für diese passiven Maßnahmen. Und da geht aber für mich auch das Problem los, wo ich so als Fassadenbauer und Architekt auch ansprechen möchte, dann sitzen wir auf einmal in meistens lichttoten Räumen mit wenig Ausblick, kommt ein bisschen auf die Art des Sonnenschutzes auch an, das ist ganz wichtig, was für eine Art von außenliegendem Sonnenschutz habe ich, aber ich komme eigentlich mal medizinisch betrachtet nicht aus der Nacht raus. Also ich, wenn ich meine wirklichen Werte anschaue, die ich brauche, um aktiviert zu werden, dann bin ich sozusagen im kompletten Nachtzyklus drin, also dieser zirkadiane Rhythmus, der wird gar nicht erst angeregt und angesteuert. Und das sehe ich natürlich als ein Riesenproblem an.
Jetzt mal an euch beide die Frage, es gibt ja für alles in Deutschland irgendwelche Vorschriften und DIN und Normen und hast du nicht gesehen. Was ich ganz interessant finde, wenn ich mir das anschaue, die beziehen sich, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, im Wesentlichen auf Klimadaten, auf Wetterdaten, die von 1988 bis 2007 generiert wurden. Das kann es doch eigentlich auch nicht sein, oder? Ihr seid doch die Fachleute. Was tut sich da bei den Normen? Verharrt man in dem Wissen von vor fast 20 Jahren oder wird das aktualisiert? Wird sowas angepasst oder plaudert mal aus dem Nähkästchen? Was tut sich da?
Ich spreche, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nicht allzu gerne über Normen. Ich habe das auch in meinem Studium, also mit den Studierenden relativ wenig integriert, weil Normen natürlich nicht super schnell sind, klar. Also die sind, können nicht so aktuell sein wie andere Vorschriften, die man sich vielleicht macht oder wie man in der Wissenschaft reagieren kann. Und außerdem definieren sie immer Mindestanforderungen. Wir haben so, das ist wieder dieses Pathogenese versus Salutogenese. Also was macht uns am wenigsten krank? Und diese Mindestanforderungen, die kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Ich will ein Maximum an Gesundheit mir irgendwo rausziehen. Und das definiert die Norm nicht, die Mindestanforderungen und meistens so mit einem Maximum an Material und technischem Aufwand. Und das ist, ich will da auch diese ganzen Normenausschüsse gar nicht angreifen. Das ist ganz okay. Das steht auch ehrlich so außen auf der Verpackung drauf. Deutsche Industrienormung. Und da wird was normiert, was natürlich unserer Industrie zugute kommt. Viel auch von der Industrie normiert. Und, das ist eben nicht unbedingt immer den Lösungsweg, den ich hauptsächlich anstrebe. Und es aber nicht so auf den Normen, einzuhacken, was es gibt doch durchaus ein paar positive Normen, die ich in dem Moment gerne erwähnen würde.
Wir haben da
die 17037, natürliche Belichtung in Gebäuden. Und das ist eine Norm, die uns als Architekten und Planer auch extrem helfen kann. Da ist zum ersten Mal, sagen wir mal, Licht auf einem Niveau definiert, das ich für sehr sinnvoll erachte. Das ist übrigens planen brutal schwer ist, solche Werte im Innenraum zu erreichen. Und ich sehe so im normalen Baubetrieb eigentlich nicht, dass mit dieser Norm hantiert wird. Also die gibt's im Hintergrund, die 41008 beachtet jeder, die 17037 nahezu keiner. Und das Besondere an der Norm ist, dass zum ersten Mal der Blick auch technisch definiert. Also wir können die Blickauswirkungen, die wir nach draußen haben, auch berechnen. Und das ist ja das, wenn wir als Architekten planen und intuitiv bodentiefe Fenster, viel mit Blick arbeiten und eigentlich Dinge gestalten, die wir für richtig empfinden, dann kommt der Bauphysiker und knallt uns das sozusagen um die Ohren und sagt, okay, wir haben dann in diesem unteren Bereich eine maximale Einstrahlung, aber keine Auswirkung aufs Tageslicht, das ist auch richtig. Aber dieser Blick hat halt psychologische, ganz, ganz wichtige Wirkungen für uns, die wir aktivieren müssen. Und da gibt's eine Norm, wo wir das einfach mal berechnen können, das ist positiv. Und eine zweite, und jetzt im Bereich Normen, du hast schon gesagt, die sind immer nicht immer auf dem aktuellen Stand, die ist brandneu, September 2025, das ist die 5031. Da geht's um eine Berechnung der melanopischen Wirkung von Tageslicht. Und da gibt's uns ein Rechenverfahren, wie wir sozusagen verschiedene Lichtquellen gegeneinander berechnen können. Und da können wir das Tageslicht, und ich sehe mich so ein bisschen als Lobbyist des Tageslichtes.
Das ist auch schön, der Begriff.
Ja, aber es gibt, da ist halt wenig verdient mit dem Tageslicht. Und von daher müssen wir vielleicht als Hochschullehrer die Lobbyisten fürs Tageslicht sein. Und da kann ich sozusagen künstliche Beleuchtung gegenüber Tageslicht berechnen. Und das macht extrem viel Sinn. Und das muss man sich auch kostentechnisch angucken, ob sich das dann überhaupt lohnt, ökonomisch und ökologisch, alles mit Kunstlicht aufzupäppeln und ob wir nicht mehr Licht reinlassen. Und so für mich waren, also wir hatten in Dubai den Wasser Tower geplant und in einer ganz, ganz 300 Meter Hochhaus, also in der Wüste. Und in der ganz, ganz frühen Schematic Design Phase waren so erste Energieberechnungen die Vorlagen und da war die Lichtenergie für künstliche Beleuchtung höher als die für Kühlleistung. Und das in der Wüste. Und wenn man sich das überlegt, dann muss man sich überlegen.
Da macht man sich Gedanken, oder?
Genau, da macht man sich Gedanken. Das ist sozusagen ein Augenöffner. Also müssen wir unser Tageslicht anders beplanen und anders machen, weil wir haben da relativ hohe Energiekosten, auch im Kunstlichtbereich speziell, wenn wir so auf ein Human-Centric Lighting gehen wollen und uns aktivieren wollen. Und ja, da sollten wir uns Gedanken machen und das müssen wir einfach in unserer Planung aktiv auch beachten.
Ich finde es spannend, was man immer so bei so einem Podcast lernen kann, oder?
da kommt noch viel mehr.
Okay, dann machen wir einfach weiter. Okay, du hast eben schon von der Richtung auch gesprochen, also von wo der Blick hingeht. Jetzt geht aber eine Frage an dich, Friedemann. Blendung und Aussicht ergibt Zielrichtung. Ich würde gerne auf das Thema Blendung eingehen. Wie sieht denn jetzt aus deiner Sicht, wenn ich jetzt auch überlege, was wir gerade gehört haben, so der ideale Blendungsschutz aus?
Der ideale Blendschutz lässt die Aussicht zu und blendet nicht.
Das ist ganz einfach. Okay.
Nein, am Ende ist ja am Ende.
Danke
ist ja
für die kurze Antwort.
Sehr gern. Qualifiziert immer. Nein, am Ende ist ja ein Widerspruch an sich
schon, ne?
der gar nicht lösbar ist, aus meiner Sicht, meine ich, oder Stand heute nicht lösbar ist. Zum großen Teil wohl eingegrenzt werden kann, aber wir werden nicht umherkommen, dass es zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Uhrzeiten, wenn die Sonne eben extrem flach steht, geblendet werden. Hm. Wird nicht anders gehen. Es wird ein paar Tage im Jahr geben, wenn dann die Sonne draußen ist, dann muss ich mich eben nochmal zusätzlich schützen. Ja, und dann ist das meinetwegen tatsächlich nochmal ein innenliegender Sonnenschutz, den ich dann bei Bedarf eben tatsächlich ein Blendschutz, so muss ich sagen, zuzieht. Oder tatsächlich dann mit Jalousien oder Raffstoren arbeite, die ich dann ganz zuklappen kann. Mhm. Ja, aber wie schon gesagt, gewollt ist ja eigentlich, dass man auch die Aussicht hat und nicht eingesperrt ist. Und dann wäre eigentlich das richtige Mittel der Textilscreen, also der textile Behang, der mit seinen verschiedenen Öffnungsfaktoren den solaren Eintritt prima abhält, aber eine wunderbare Aussicht nach draußen zulässt.
Das hatten wir heute bei der Werksbesichtigung, die ich genießen durfte, wo du mir das gezeigt hast mit 0%, 5%. Genau. Fand ich auch total spannend. Also nur mal so. Vielleicht eine Einladung aussprechen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die so mal zur Werksbesichtigung kommen können. Können Sie sich das anschauen. Man hat es vielleicht als Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen mitbekommen. Ich finde es bei dir total faszinierend. Habe ich dir noch gar nicht gesagt, dann sage ich es jetzt. Du verwendest viele Begriffe, die jetzt nicht unbedingt aus dem Architekturbereich kommen. Und ich hatte mich ganz am Anfang gefragt, wo kommt das eigentlich her? Also, und dann, Timo, habe ich festgestellt, beziehungsweise recherchiert, du hast im Bereich Medizin halt auch promoviert. Und wie war das eben, Lobbyist fürs Tageslicht? Und da gibt es einen Begriff, mit dem würde ich mich ganz gerne nochmal mit dir bisschen austauschen. Das ist der Chronobiologie, also die Tageslichtversorgung. Jetzt hast du das schon ein bisschen gesagt, wie wichtig das für uns ist, aber du hast auch gesagt, wir kommen aus dem Dunkeln gar nicht mehr so richtig raus.
Ja, wir kommen aus der Nacht nicht raus.
Aus der Nacht nicht raus.
Medizinisch gesehen, ja.
Gibt's einfach, wie kann man das verändern? Wie kommen wir da wieder raus? Sind wir deswegen im Sommer alle gefühlt so ein bisschen schlapper oder liegt es an der Umgebungstemperatur oder liegt es tatsächlich viel stärker an dem Licht?
Es hat wenig mit Sommer und Winter zu tun. Es hat eigentlich damit zu tun, dass wir uns zu über 90% in Innenräumen bewegen und in Innenräumen haben wir eben nicht das Licht, das wir brauchen. Wir müssen, du hast gerade angesprochen, diese Chronobiologie, was ist das eigentlich? Das ist die Wissenschaft von biologischen Rhythmen von Lebewesen und deren Anpassung an zeitliche Umweltzyklen wie Tag oder Nacht. Und der Taktgeber für diese Chronobiologie ist das Tageslicht. Das Tageslicht ist ganz entscheidend. Und das müssen wir vielleicht, da muss ich vielleicht auch ein bisschen nerven im Rahmen von dem Podcast, ein bisschen erklären, wo das herkommt.
Das ist immer total spannend, du nervst mich nicht. Also.
aber im Endeffekt, die Lichterfassung über diese, also chronobiologische Lichterfassung läuft auch über das Auge, aber eben nicht über diesen visuellen Trakt. Also wir kennen das ja aus der Schule vielleicht noch, wir haben da so Zäpfchen und Stäbchen, die sind fürs Farbsehen und fürs Schwarz-Weiß-Sehen verantwortlich und da weiß jeder drüber Bescheid, das ist auch so ein generelles Wissen, das sitzt in unserem Auge. Und wir haben dann aber noch einen großen nicht-visuellen Anteil und der ist relativ neu, den kennen wir erst so seit 15 Jahren, der ist auch in der Medizin noch gar nicht so lange beschrieben, war auch mal ein Nobelpreis vor ein paar Jahren. Und das sind sogenannte, das müsst ihr euch anschnallen, intrinsisch photosensitive retinale Ganglienzellen. Die werden auch in der Abkürzung mit IPRGC ist nicht wirklich besser, aber die muss man kennen. Die sind wichtig, die sitzen nämlich hinten auf unserer Netzhaut und die haben ein direktes Signal, also haben mit dem visuellen Sehen gar nichts zu tun, über den Sehnerv in unser Gehirn, und die steuern eigentlich unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Und die haben einen ganz, ganz kleinen Anregungsspektrum in einem blauen Lichtbereich um die 490 Nanometer. Und das ist total spannend, weil es kippt nämlich vor den 490 Nanometern extrem steil ab und danach. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz kleines Lichtspektrum von unserem eigentlichen visuellen großen Lichtspektrum, was uns eigentlich aktiviert. Und dieses Licht müssen wir uns angucken und müssen gucken, wie wir das auch sozusagen, wie wir mit dem richtig umgehen, damit wir aktiviert werden, damit wir fit werden. Also dieses Licht im Endeffekt wirkt dann in den Zellen, da ist so ein kleines lichtempfindliches Pigment, das nennt sich Melanopsin, und das beeinflusst sozusagen die Ausschüttung vom Schlafhormon, also das Melatonin. Wenn wir das supprimieren, also das Melatonin unterdrücken, dann werden wir wach, dann kommt unser Cortisolspiegel, der nach oben geht, und das ist der, der uns aktiviert, der uns fit macht, der uns leistungsstark macht. Und wenn wir diesen Tipping Point nicht erreichen, dann bleiben wir halt in der Nacht, ne? Und das können wir über zwei Arten machen. Wir gehen entweder morgens raus in den Vormittagsstunden, das ist wahrscheinlich die sinnvolle Art, ne? Wir müssen auch nicht alles im Gebäude regeln, aber die ganzen Datenanalysen sagen übrigens weltweit, dass wir einfach 90% im Gebäude drin sind. Wir fahren mit dem Auto, da wird das Licht schon über die Scheibe raus gefiltert, gehen in die Gebäude rein, halten uns in den Gebäuden rauf und bleiben eigentlich medizinisch-biologisch gesehen in der Nacht. Und das können wir so nicht aktivieren. Und wir dürfen dann auch diesen Lichtwert, also was brauchen wir, halt nicht mehr 500 Lux am Arbeitsplatz festlegen auf 80 Zentimeter, sondern wir müssen am Auge messen und müssen da prinzipiell so diese melanopisch äquivalente Tageslichtbeleuchtungsstärke uns anschauen. Und die ist dann auch noch nicht einfach, die heißt im Englischen Melanopic Equivalent Daylight Factor. Das ist so ein D65 Licht. Das D65, das sieht man dann doch wieder in manchen Normen, wo es wieder auftaucht. Und kurz gesagt, das ist ein sogenannter Medifaktor. Und den müssen wir uns eigentlich angucken. Also wenn wir Fassadenplanung machen, dann müssen wir den Medifaktor nach oben ziehen. Das muss das Ziel sein. Und dann können wir vielleicht auch in dem Zuge gucken, dass der G-Wert eben gleich bleibt, dass wir eben nicht überhitzen. Und dann noch den Blick mit reinbringen. Und das kann eben, Blick kann eben auch passieren durch Sonnenschutzanlagen, durch teilweise ganz gut. Und dann kommen wir zu einer intelligenten Fassade. Und das müssen wir aber auch als Planer, Architekten verstehen, was wir da tun, und auch richtig berechnen.
Vielleicht schildere ich mal ganz kurz, wir beide, also Friedemann und ich, sitzen hier, schauen ganz ehrfürchtig Richtung Timo, hören ihm zu, ich finde es mega spannend. Ja. Also ich hoffe, dass es wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht, aber ich will mehr davon. Also von daher, ich bin bei der Recherche noch über einen anderen Begriff gestolpert, wo ich auch denke, wo du auch ein bisschen Klarheit reinbringen könntest oder kannst, mit Sicherheit. Ich bin gestolpert über den Begriff des Maximizing Daylight. Und kannst du da nochmal irgendwie so zwei, drei Sätze dazu sagen?
Ja, da können wir relativ kurz halten, das finde ich eigentlich, ich bin ja, hast du ja gerade gesagt, ich wäre der Tageslichtlobbyist, oder ich habe es, glaube ich, selber so ausgedrückt. Das macht natürlich total Sinn, und ich mag den Begriff von dem her, weil er eben nicht sozusagen eine Mindestanforderung wieder definiert, sondern weil er einfach sagt, so viel verfügbares Tageslicht, wie maximal geht, ohne negative Folgen für die Blendung oder Überhitzung eben zuzulassen. Und das ist genau der richtige Ansatz eigentlich, also maximales Reinlassen, aber natürlich nicht auf Kosten wiederum des thermischen Komforts oder auf anderen Komfort. Und ich darf sogar noch eine Runde weitergehen, ich würde gar nicht sagen Maximizing Daylight, sondern ich würde sagen Maximizing Wellbeing, weil das ist, wo wir drauf gucken müssen, das Wohlbefinden hat mehrere Komponenten, die man analysieren muss. Da gehört der thermische Komfort dazu, diese ganzen Komfortkriterien, da gehört das Licht dazu, und wir müssen diesen Wellbeing-Faktor richtig analysieren. Da haben wir übrigens ganz viele Arbeiten auch, was wir da mit den Studenten durchspielen. Und wenn wir den Faktor nach oben bringen, machen wir es eigentlich richtig.
Spannend. Und dann komme ich mit so einer relativ profanen Frage. Traue mich schon fast gar nicht. Friedemann, sag mal, Idealbild von einer Fassade. Wenn ich dich jetzt so, oder ich frage dich jetzt mal, wie sieht für dich so eine ideale Fassade aus?
Eine profane Frage. Ja. Also,
die ist hoch.
Frage, ja? Okay, nehme ich an. Tatsächlich, um es einfach zu sagen, und ich bin natürlich nicht hier, der Fachmann sitzt neben mir. Ja. Für mich ist eine Fassade nicht nur die Schutzhülle, wie man sie bisher vielleicht gesehen hat, ja, vor Hitze oder vor Kälte, sondern sie muss einfach noch viel mehr wirken. Sie kann ja auch viel mehr wirken. Du hast eingangs gesagt, viele freie Flächen, die zusätzlich genutzt werden können, ob sie jetzt natürlich begrünt, daran hat auch schon jeder gedacht, sie können aber auch Energieträger vielleicht sein. Ja, und sie müssen ein Stück weit lebendig sein und auf die Gegebenheiten reagieren. So. Und ganz einfach, der Sonnenschutz muss funktionieren, automatisch funktionieren in der richtigen Zeit, runterfahren und wieder hochfahren, ohne dass ein Nutzer es falsch beeinflussen kann. Grundvoraussetzung. Aber solche Dinge muss eine Fassade erfüllen. Sie muss einfach reagieren auf die Notwendigkeiten und aber auch was zurückgeben können wieder in die Umwelt, damit sie funktioniert. Also nicht einfach nur die Schutzfunktion, wie man früher immer gedacht hat.
Timo, du hast vorhin, hattest du in so einem Satz so nebenbei den G-Wert angesprochen. Wenn ich mir jetzt mal eine Fassade anschaue, ich lasse mal das Dach als fünfte Fassade einfach mal weg. Was ich mich schon immer so ein bisschen gefragt habe, wieso haben wir denn eigentlich an allen vier, in der Regel sind es ja vier Seiten bei einem Gebäude, wieso hantieren wir da eigentlich mit Flächen, mit Gläsern, wo wir immer nur mit einem G-Wert spielen? Wieso passen wir das eigentlich nicht ein Stück weit den Himmelsrichtungen an? Oder aber bin ich nur einfach unwissend und es wird schon gemacht?
Nö, wird in seltensten Fällen eigentlich gemacht. Das ist das, was ich im realen Bauwesen aussehe. Und ja, das frage ich mir auch schon immer. Also warum machen wir das eigentlich so? Warum suchen wir einen Glastyp aus, den wir auf fast alle Flächen rundherum am Gebäude anlegen? Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube sogar, dass wir verschiedene Glastypen mit verschiedenem G-Wert innerhalb eines Raumes benötigen.
Eines Raumes?
Innerhalb eines Raumes, ja. Weil wir hatten ja vorher das ist den Ausblick angesprochen und wie wichtig das eigentlich ist, dass wir sozusagen einen Bodenbezugskontakt haben, wie der in der Norm beschrieben wird. Weil wenn wir wahrnehmen können, was am Boden passiert, dann ist da eine gewisse Dynamik drin. Das ist für unser psychisches Wohlbefinden extrem wichtig. Genauso ist es, wenn wir eben nicht nur rausschauen und gegenüberliegende Fassade betrachten, sondern wenn wir Teile vom Himmel noch wahrnehmen können und sozusagen eine Bewegung der Wolken drin haben. Diese ganze Dynamik, die ist extrem wichtig für unsere Produktivität und unser Wohlbefinden. Und das heißt, wir haben ziemlich viel Glasanteile und speziell der unten im unteren Bereich ist natürlich, trägt bei zur Überhitzung, aber rausschauen kann ich auch, wenn, sag mal, ein blickdichter Sonnenschutz davor ist oder wenn ich eben einen G-Wert habe, der extrem weit unten ist, so 0,1 in dem Niveau, da ist 90% sozusagen der Energie rausgehalten wird. Und es reicht vollkommen aus für unten liegende Verglasungsanteile. Im oberen Bereich brauche ich dann aber eben einen G-Wert, der möglichst maximal alle Strahlen durchlässt. Gerade wenn ich sozusagen eine medizinische Wirksamkeit erzielen will, wenn ich diese 490 Nanometer reinlassen will. Und wenn die aber ungefiltert sozusagen in den Innenraum reinkommen, dann, also mit einem niedrigen G-Wert, was ich für richtig halte, dann habe ich im Sommer ein Riesenproblem und da muss ich dann adaptiv reagieren. Im unteren Bereich kann ich mit einem hohen G-Wert fahren, oben mit dem adaptiven Sonnenschutz. Und da muss man eben als Architekt, glaube ich, auch wissen, das ist diese Scheiben sehen völlig unterschiedlich aus und das muss von einem Architekten orchestriert werden. Ja, das muss designt werden, das ist kein Selbstläufer. Da kann ich einen Bauphysiker kommen und verschiedene G-Werte reinmachen, das sieht dann immer gut aus. Also das ist dann eine Designfrage, deswegen muss ich als Architekt im Vorfeld schon wissen, was da passiert, um das dann richtig einzusetzen und auch richtig designtechnisch umzusetzen.
Ich merke schon, ich habe schon ein paar Mal heute Bauphysik gehört. Das ist so ein schönes Spannungsfeld zwischen Architektur und Bauphysik, oder?
Das ist ein totales Spannungsfeld, aber ich sitze ja mit dem energieeffizienten Bauen mit ganz vielen Physikern zusammen. Und das ist eigentlich nicht immer ein Widerspruch, das ist wirklich eine Frage des Wies. Man muss sich einfach intensivst unterhalten. Und da kann man auch mal einen Bauphysiker ohne Probleme überzeugen, dass das ein oder andere wichtig ist, wenn man ihm die medizinischen Komponenten erklärt. Also die denken ja alle mit, die sind ja auch alle offen für Neues. Man muss nur kommunizieren und man muss wissen, was man da tut.
Wissen, was man da tut. Danke für das Stichwort. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Klimawandel zurückkommen. Und zwar jetzt mal die ökonomischen Auswirkungen. Wissen, was man da tut. Also es sind ja extrem viele Folgekosten, deren wir uns Stand heute, glaube ich, gar nicht so wirklich bewusst sind. Ich hatte da neulich Informationen vom Prognos-Institut bekommen, durch mögliche Schäden, durch Klimawandel, durch erhöhte Innentemperaturen und. Jetzt hängt ja vieles auch damit zusammen, letztendlich mit demjenigen, der so ein Gebäude in Auftrag gibt, sage ich mal, Bauherr nennt man das auch, glaube ich. Aber was letztendlich, wie kriegen wir das hin aus Sicht des Vermieters, wieso sowas, was du jetzt eben gerade alles beschrieben hast, auch so wichtig ist? Weil der sieht ja wahrscheinlich erstmal seine Rendite. Aber wie kriegen wir das hin, dass man ihm auch klar macht, hör mal, wenn du das machst, dann ist es schon für dich wichtig. Und das hat auch einen gewissen ökonomischen Output, weil du kannst ja, die Mitarbeiter, die da sind, haben eine höhere Produktivität und so weiter und so fort. Wie kriegt man diese Vermieter letztendlich dahin? Und hast du vielleicht aus deiner Praxis, du hast ja auf der einen Seite die Lehre, auf der anderen Seite auch die Praxis, so will ich ein Beispiel parat?
Wie bekommt man die Vermieter dazu hin? Das ist eigentlich relativ einfach, das ist nur das Rechenmodell, das man aufstellt. Wenn ich die Kosten angucke, die in einem Gebäude anfallen, dann ist mein Mitarbeiter mit Abstand pro Quadratmeter der höchste Kostenfaktor. Und wenn der seine Produktivität um 15% verliert, ob es jetzt durch einen thermischen Komfort ist oder ob es eben durch mangelndes Tageslicht ist und dadurch eine Produktionsminderung hat, dann ist es ein Rechenmodell, das kann ich aufmachen, das ist relativ einfach und da kommt ziemlich viel Geld dabei raus, was man sozusagen in eine Fassade rein investieren könnte, um sozusagen optimale Bedingungen hinzubekommen. Und dieses Rechenmodell wird aber bei uns immer nicht gespielt. Ich habe immer das Gefühl, wir kalkulieren immer diese Zusatzkosten, die in der Fassade entstehen, wenn wir jetzt nochmal einen Faktor mehr machen. Und wir kalkulieren nicht ehrlich sozusagen die Produktivität der Mitarbeiter im Innenraum.
Also das heißt, diesen Faktor Nutzer, in dem einfach mal so ganz nüchtern runtergebrochen, der spielt eigentlich gar keine Rolle. Wobei er in der Betrachtung auf die Dauer von einem Gebäude wahrscheinlich eine erhebliche Rolle spielt, aber halt dummerweise für die Firma, die drin arbeitet, nicht bleiben wir mal beim Bürogebäude und nicht unbedingt für den Errichter des Gebäudes.
Ja, ich glaube, da sieht man den Unterschied zwischen Firmen, die für sich selber bauen, die für ihre eigenen Mitarbeiter bauen und zwischen einem Investor, der eine kurzfristige Rendite anders abgreifen will. Der hat da kein größeres Interesse, das sozusagen nach oben zu ziehen und das macht einen riesen Unterschied und das sehen wir auch wirklich in den verschiedenen
Bauvorhaben. Aber wie bekommt man das hin, diesem Investor zu sagen, hör mal, das kann ein Verkaufsargument für dich sein?
Ich glaube, dass es viele mittlerweile auf dem Schirm haben, weil die entsprechenden Mieter schon danach fragen, weil die Mieter sind ja wiederum die Gehälter bezahlen und ich glaube, dass ein Investor tut sich gut, wenn er darauf sensibilisiert ist, dass er da sozusagen die notwendigen Qualitäten im Innenraum erzeugt und das ist eben die Frage, sind die alle sensibilisiert genug, sind wir Planer sensibilisiert genug. Und da, wenn du hast vorhin nach einem Beispiel aus der Praxis gefragt, wir haben jetzt letztes Jahr fertiggestelltes Überseequartier in Hamburg und das sind 5400 Quadratmeter Glasdach zwischen 7 großen
Bin ich neulich durchgelaufen.
Ja, sehr schön. Also finde ich zumindest sehr schön. Und da ging es dann auch darum, bei diesen 5400 Quadratmeter, also was für einen G-Wert legen wir da auf das Glasdach an? Also wenn wir 100% Verglasung haben, Glas ist ein Außenbereich, der ist auch gut belüftet. Trotzdem ist es so ein Spiel, wir wollten auf der einen Seite auch, das ist ja so eine Analogie vom Architekturentwurf zur Speicherstadt und den Kanälen, die durchfließen und von oben, das ist ganz schön, wenn man von oben auf dem Dach steht, haben wir so 50% Lichttransmission ist im Dach und G-Wert, also wir haben eine leichte Verspiegelung und es sieht wirklich so aus wie eine Wasserstraße, die durchläuft und dann hat es diese Wirbel, die dann nach unten reingehen, wie wenn man so einen Stein reinwerfen würde. Also diese Grundidee, ich finde, die kann man auch spüren, wenn man so ein bisschen weiß, was es ist. Wenn wir uns aber den Innenraum innen anschauen, dann haben wir unten ganz viele in der Mall Verkaufsbereiche und die machen ihre Fassaden ganz auf. Das heißt, wir haben natürlich mit 100% Dachverglasung extrem viel Tageslicht unten. Das reicht vollkommen aus, um sozusagen diese ganzen unteren Geschäfte zu bedienen. Wir haben aber, wenn man jetzt diese Fassade nach oben durchschaut, die liegt in 10 Meter Höhe, also dieses Dach, dann laufen die Fassaden von oben nach unten durch und wie reagieren die Architekten darauf? Wir haben im Entwurf sehr, sehr früh an alle Baubeteiligten, an alle anderen Büros sozusagen kommuniziert. Da gibt es einen Unterschied. Da kommt nur noch 50% des Tageslichts unten an und direkt unterm Dach liegen dann doch noch einige Einheiten, die eben nicht nur Verkauf sind. Ja, bei der Abnahme hat man dann festgestellt, dass eben nicht jeder Beteiligte sozusagen direkt mit den entsprechenden Verglasungen darauf reagiert hat. Das sind teilweise überhalb und unterhalb des Daches ähnliche Verglasungen, je nachdem, welches Bauvorhaben es war, verbaut. Und da hat man so das Gefühl, nachdem das kommuniziert wurde, es ist nicht jeder gleich sensibilisiert. Und da geht es nicht um diese Überhitzung, weil das ist natürlich besser geworden, sondern es geht um diese Tageslichtversorgung. Da müssen wir, glaube ich, einfach in der Lehre, auch ihr als sozusagen Redaktion, dieses Tageslichtthema ist noch nicht da, wo es sein muss.
Das heißt, das Wissen war da? Jeder hatte das passende Wissen, wurde zur Verfügung gestellt, aber letztendlich wurde es im schlimmsten Falle ignoriert.
Also ignoriert, glaube ich, ist es nicht ganz worden, aber ich stecke ja in diesen ganzen anderen Bauvorhaben nicht drin. Ich laufe ja da auch nur dran vorbei und gucke mir die Scheiben an und kann auch nicht auf den ersten Blick sehen, welchen G-Wert habt ihr verbaut, welche Analysen, also ich weiß es nicht, aber es macht so ein bisschen einen Eindruck. Es wurde nicht überall immer reagiert drauf. Okay. Und das ist aber auch, glaube ich, vollkommen normal, weil das sind die wir über diese, sagen wir, alten Tagessichtverfügbarkeitsnormen immer locker erreichen, aber wir müssen uns die neuen, diese melanopischen, diese medizinischen Sachen anschauen und ich glaube, das machen halt einfach noch nicht viele.
Ich würde noch mal ganz gerne auf diese Schäden, weil oftmals ist es ja so, wir reagieren erst dann, wenn wir irgendwie was spüren und dann spüren wir es am eigenen Portemonnaie und das sind ja Kosten, die umgelegt werden über die diversen Versicherungen etc. etc. Friedemann, nochmal eine Frage an dich. Also ich habe mal auch da so ein bisschen recherchiert und seit 2000, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lange her, sind nachweislich ungefähr 180 Milliarden Euro an klimawandelbezogenen Schäden angefallen. Eigentlich eine unfassbare Summe. Für den Gebäudesektor aber, und das finde ich jetzt das Erschreckende, wir sind jetzt im Jahr 2026, könnten es aber in den nächsten knapp 25 Jahren nochmal ungefähr 450 Milliarden sein. Also da kommt was auf uns zu. Ich glaube gar nicht, ob das der eine oder andere tatsächlich so sieht und wahrnimmt. Das würde allerdings bedeuten, wir hätten jetzt in den nächsten 25 Jahren nochmal so ein Faktor 2,5, um den sich das erhöhen würde. Welche ökonomischen Auswirkungen würde das dann aus deiner Sicht auf jeden Einzelnen zukommen? Was könnte passieren? Also wir reden hier über richtig Geld, ne? 450 Milliarden.
Also dass es ökonomische Auswirkungen auf jeden Einzelnen hat, ist ja logisch.
Muss ja.
Ja. Du sagtest vorher, der Mensch reagiert erst auf Schmerz. Es muss erst wehtun, dass irgendwas passiert. Und vielleicht ist es genau der Hebel, den man braucht am Ende. Es muss wehtun im eigenen Portemonnaie. Jeder muss es spüren, dass er dann bereit ist dafür, etwas zu tun und dagegen zu tun. Schlimm, dass es oftmals so ist, aber wir wissen, was auf uns zukommt. Wir spüren es noch nicht. Und solange es noch nicht da ist, wird nicht reagiert. Und erst, wenn der Schaden eingetreten ist, wird sich vielleicht und hoffentlich irgendwas ändern.
Ja. Es gibt so Berechnungen, spreche ich dich gerade nochmal an, Timo, wo dann auch gesagt wurde, je nachdem, es gibt verschiedene Szenarien, auch was den Klimawandel betrifft, dass die Kosten und die jetzt nur anfallen, nur durch hitzebedingte Maßnahmen, je nach Szenario, in den nächsten Jahren, also bis 2035, so zwischen 137 und 237 Milliarden liegen. Also wir wissen das alles, aber am Ende des Tages, was machen wir jetzt?
Das ist eine gute Frage, was machen wir? Ich glaube, das muss man ein bisschen globaler sehen. Ich meine, wenn wir wirklich zurückgehen in die letzten 40 Jahre, also noch vor meinem Anfang des Wirkens im Architekturbereich, aber wissenschaftlich wissen wir doch ganz genau, was auf uns zukommt. Es wird seit 40 Jahren ziemlich präzise kommuniziert, was passiert. Man hat das Gefühl, dass über diese ganzen klimabedingten Folgekosten, dass wir einfach nichts machen und nicht drauf reagieren. Und es geht eindeutig zu Lasten der jungen Generation. Und wir machen weiter so. Und wenn du fragst, was tun, wir müssen jetzt sofort aufhören, weitere fossile Rohstoffe zu verfeuern und in die Atmosphäre zu pumpen. Das ist völlig inakzeptabel. Wir müssen und wir haben die Werkzeuge eigentlich dazu, den CO2-Preis einfach frei handeln. Ich glaube, da geht nichts dran vorbei, weil alles, was wir nicht frei handeln, geht auf die Folgegeneration. Und wir müssen aufhören, einfach Dinge zu subventionieren, die, sagen wir, Technologien sind, die nicht zukunftsfähig sind. Und das ist was, glaube ich, in der Umsetzung relativ schwierig ist, aber ich glaube, das Wissen dazu haben wir und da würde ich gar nicht anfangen, noch eine kleine Klimaanlage dorthin zu verbauen oder einen weiteren Sonnenschutz, sondern ich glaube, wir müssen global wirklich anfangen, einfach eine wesentliche Stellschraube schließen, ja.
Ich nutze mal noch ein Stichwort von dir, was du mir eben gerade gegeben hast, noch eine kleine Klimaanlage. Friedemann, nur mal angenommen, du würdest jetzt nochmal neu bauen. Wie würde denn dein Haus aussehen? Noch eine kleine Klimaanlage oder außenliegender Sonnenschutz? Ist jetzt eine fiese Frage, könnte vielleicht die letzte Antwort bei Roma sein. Aber
muss ich antworten?
Nein, du musst nicht antworten.
Also die Fragestellung ist natürlich, aber natürlich der Sonnenschutz, ist ja logisch. Ich habe es ja vorher schon erläutert, erst die Ursache angehen, bevor man dann das Symptom gehen
kann. War mehr so im Spaß gemeint. Also
ja, ich mag meinen Job.
Ich bin ja auch jemand, der immer ganz, ganz gerne schaut, was tut sich da noch? Und du hattest mir, Timo, erzählt, es gibt in Amerika einen Fassadenkongress Ende September, Anfang Oktober diesen Jahres. Wie sieht die Zukunft aus? Aus welchem Material wird oder werden zukünftige Fassaden bestehen? Gibt es dieses eine Allheilmaterial oder Glaskugel? Ich habe jetzt eine ganz große Glaskugel mitgebracht. Lass uns mal reinschauen.
Also der Fassadenkongress wird sicherlich spannend und ich bin auch gespannt, was in USA so 2026 jetzt, wie die ihre zukünftige Fassade zeichnen, was wir da zu sehen bekommen. Ich habe ja selber relativ lang mit meinem Doktorvater Werner Sobeck und Mentor auch in den USA zwei Semester in Harvard gelehrt und 3,5 Jahre IIT in Chicago. Und es ist total spannend, darüber zu fliegen und zu schauen, was passiert da. Die haben extrem gute Wissenschaftler, muss man sagen. Speziell in der Grundlage sind die ganz stark, wenn man das Berkeley Lab sich anguckt. Viele unserer Simulationsdateien basieren auf deren Daten. Wenn es dann aber darum geht, wie sieht die, wenn du jetzt mich fragst, wie sieht die Fassade der Zukunft aus, dann gucke ich nicht nach USA rüber. Wir haben im Augsburger Raum oder im ganzen süddeutschen Raum, also da gehört ihr dazu, da gehören viele anderen Firmen dazu, so die Hidden Champions. Also wir haben eine Ansammlung von unglaublich guten Firmen, die weltweit tätig sind, die weltweit führend sind in dem, was sie tun, in einem ganz, ganz engen Feld rund um Augsburg aufgestellt. Und da haben wir eine weltweit einmalige Situation mit Studierenden, die ein energieeffizientes Bauen machen, die ein Fachingenieur Fassade machen, der so auch nirgends angeboten wird, also mit wirklich hellen, jungen Köpfen. Und ich glaube, wenn wir die Fassade der Zukunft entwickeln, dann tun wir das hier im süddeutschen Raum und nicht in den USA. Und wir transportieren das nach USA von mir aus rüber. Aber ich glaube, das ist, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ich glaube, wir haben die Leute hier und wir haben die Unternehmen hier, mit denen wir das machen können. Und wir müssen da nur tätig werden. Und wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail reingehen, also was so meine Visionen sind, dann spielt dann, Friedemann, wenn ich dich angucke, der textile Bereich eine ganz große Rolle, dass Textilien können extrem viel, ob ich da mit verschiedenen Webarten Gradienten reinbringe und dann sozusagen ja verschiedene Zonen innerhalb des Gewebes schaffe, ob ich intelligente Fasern mit reinbringe. Ich glaube, Textil ist materialtechnisch noch ein ganz, ganz viel Luft nach oben. Glastechnisch sind wir unglaublich weit, sind wir gut, wir müssen die Gläser nur richtig einsetzen. Ich glaube, da müssen wir einfach besser werden, dem, wie wir die Gläser einsetzen. Und dann kommt so der Ausruf an die Architekten, das Geometrische. Wir können geometrisch wahnsinnig viel machen, wir unterliegen immer noch so einem Diktat der Deckenkante. Also wir denken nicht über die Deckenkante drüber. Wenn ich eine vorgängige Fassade in einer Renovierung oder im Neubau habe, dann kann ich auch mal über die Deckenkante rausspringen. Ja, da ist dann so, wie ist es mit dem Brandschutz, wie ist es mit dem Schallschutz, da gibt es so technische Probleme, die wir lösen müssen, aber wir können dadurch das Sonnenlicht höher abfangen, wir kriegen eine bedeutend bessere Belichtung des Innenraums rein und wir können den Blick bedeutend weiter nach unten bringen. Und wenn wir das alternierend entsprechend richtig an Fassaden anordnen, planen, geometrisch richtig legen, dann steckt da ein unglaubliches Potenzial drin. Das machen wir mit unseren Studenten, glaube ich, seit 4 Jahren und da kommen extrem gute Lösungen dabei raus. Und die müssen wir, glaube ich, auch rausbringen. Einfach das merken wir, wenn wir dann wirklich das berechnen, was wir tun. Wir gucken uns den Medi an, also den medizinisch wirksamen Faktor, und wir gucken uns den Blick an und wir gucken uns den G-Wert an und da schaffen wir es eben bei gleichbleibendem G-Wert den Medi nach oben zu treiben mit solchen geometrischen Spielereien. Und das ist, glaube ich, da sehe ich die Zukunft drin. Und dann werden die Fassaden hoffentlich klimapositiv und wir steigern das Wellbeing. Ich meine, das muss das Ziel sein.
Wunderschönes Abschlusswort, oder? Ich habe eben mit ein bisschen erschreckend nachgeguckt. Wir haben uns so herrlich verquatscht. Ich fand's total schön, was man auch wieder mitgenommen hat. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht's, wenn sie den Podcast hören, genauso. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen, also mal ganz davon abgesehen. Ich fand's mega interessant. Aber wir sind jetzt, wir sind nicht eigentlich am Ende angekommen, schon lange drüber. Ja, aber nein, alles gut. Ja, lieber Timo, lieber Friedemann, vielen, vielen Dank. Wenn man mich jetzt hier sieht, sieht man mich mit ganz großen Augen wie so ein kleiner Junge, der noch viel mehr wissen will. Ja, vielen Dank auch für die Gastfreundschaft hier in Burgau. Hat viel Spaß mit euch gemacht. Und ja, das war DBZ, der Podcast. Wir berichten praxisnah für und mit Architekten und Bauingenieure und nutzen dafür halt vielfältige Medienkanäle. Einer davon, den hört ihr gerade, das ist der Podcast. Ja, unser Podcast wird abgemischt von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg, der heute, glaube ich, einen relativ einfachen Job hat, weil ich muss mich mal bedanken bei euch. Es war ein herzlich angenehmer Podcast. Ich fand, wir haben gelacht, wir haben uns nicht irgendwie, es war ein freies Reden an einem Stück, hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt über die DBZ, ganz einfach, schaut nach dbz.de. Und wenn ihr gucken wollt, was gibt's so an Produkten von Roma, die dazu beitragen können, das ein bisschen besser zu machen mit den ja aktuellen Temperaturen beziehungsweise den Temperaturen, die wir Ende Juni hatten, umzugehen und auch die Services euch anschauen mögt, dann schaut bitte auf www.roma.de. Willst du, Timo, noch was sagen? Wie kann man sich über das alles informieren? WWW Hochschule Augsburg oder?
Ja, ich glaube, wir haben wirklich interessante Sachen, auch interessante Studiengänge mit dem klimaeffizienten Bauen und mit dem Fachingenieur Fassade. Ich glaube, die sind wirklich spannend, wo wir über die Standardstudiengänge hinausgehen. Mittlerweile auch einen digitalen Baumeister, der auch da nochmal reinspielt. Da kann man sich sicherlich über die Homepage informieren. Und was die Bauten angeht, sicherlich auch bei uns im Büro über die Homepage von Werner Sobeck. Da ist auch ganz vieles drauf, was so zukunftsweisend ist.
Super, dann vielen Dank, ihr beiden.
Danke auch.
Ich bedanke mich ganz herzlich, ja.